Wissenschaft kompakt. Science Talk, der Podcast. Der Science Talk ist ein Format des Verbundprojektes TransinnoLSA an der Hochschule Magdeburg-Stendal. In unseren Gesprächen sprechen wir mit unseren Gästen über ihre kreativen Ideen und innovativen Projekte. Hierbei wollen wir besonders die Bereiche Forschung, Gründung und Transfer in den Fokus rücken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Science Talks. Ich bin Morvenna und ich bin die heutige Moderatorin. Zu Gast habe ich heute Dr. Anja Schwentesius. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor.
Also ich bin Anja Schwentesius. Ich bin die Geschäftsführung am Kompetenzzentrum Frühe Bildung der Hochschule Magdeburg-Stendal. Das ist ein Innenstitut der Hochschule. Wir sitzen in Stendal. Wir sind ein Team aus noch einer weiteren Mitarbeiterin und unserer Institutsassistenz und unserem Vorstand. Genau, und wir beschäftigen uns mit der frühen Bildung in Sachsen-Anhalt, aber auch darüber hinaus.
Seit wann gibt es denn das Kompetenzzentrum Frühe Bildung?
Uns als Kompetenzzentrum gibt es seit 2012. Wir wurden gegründet auf einen Landtagsbeschluss, also natürlich auf Initiative der Hochschule damals, insbesondere Professor Meyers, zusammen mit Frau Schmidt damals, die ein Papier geschrieben haben, dass das Kompetenzzentrum unbedingt gegründet werden sollte. Ein ganz wichtiger Meilenstein ist für die Qualitätssicherung und Entwicklung in Sachsen-Anhalt, genau, und die konnten dann auch den Landtag davon überzeugen, dass der auch gesagt hat, genau so ein Kompetenzzentrum wollen wir, und durch die Expertise in Stendal, die durch die vorhandenen Studiengänge schon gegeben ist, wurden wir dann gegründet.
Und frühe Bildung klingt jetzt für mich als Laie etwas abstrakt. Was sind denn da genau die Aufgabenbereiche des Kompetenzzentrums?
Also frühe Bildung umfasst ja natürlich, bestimmte Entwicklungspsychologen würden wahrscheinlich sagen, auch schon die Zeit vor der Geburt. Aber selbst wenn wir sozusagen mit der Geburt anfangen, dann umfasst ja frühe Bildung natürlich auch in erster Instanz dann die Familie. Wir als KfB haben aber den Schwerpunkt in den letzten Jahren schon eher auf auch die institutionelle frühe Bildung gelegt. Also alles das, was Kita ist, hier in Sachsen-Anhalt für die Kinder von 0 bis 6 Jahren. Wir sehen unser Aufgabenfeld aber auch erweitert und beziehen den Hort mit ein, also die institutionelle Bildung neben der Schule. Und wir versuchen auch, wenn auch nicht schwerpunktmäßig, auf die frühe Bildung außerhalb von Institutionen zu gucken. Also wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit der Stadt Dessau-Roßlau. Da geht es um frühe Hilfen, also auch die Inanspruchnahme von Hebammen. Wir gucken uns aber auch den Übergang an, also wie muss der eigentlich gestaltet sein, dass Kinder gut von der Kita in die Grundschule kommen. Auf jeden Fall geht es uns nicht darum, wie wir vielleicht traditionell ein Bild von Schule haben, zu sagen, die Kinder sitzen irgendwie und die Pädagogin in der Kita vermitteln irgendwie was, was die Kinder aufnehmen, sondern unser Verständnis von früher Bildung ist halt schon ein ko-konstruktives, sprich uns geht es darum zu gucken, wie können Bildungsprozesse eigentlich so gestaltet werden, dass Kinder und pädagogische Fachkräfte gemeinsam aushandeln, wie irgendwas funktionieren kann.
Können Sie da auch schon irgendwie so ein konkretes Projekt mal nennen, damit das noch ein bisschen anschaulicher ist?
Ja, wir haben viele Projekte, also wir hatten in den letzten 10 Jahren ca. 30 Projekte bei uns am KfB. Ich überlege jetzt mal. Also insbesondere das auch, wo es um die Gestaltung von Bildungsprozessen in der Kita geht. Es war ein Projekt, wo quasi eine Handreichung für Pädagoginnen entwickelt wurde, um halt wirklich den Pädagoginnen Wissen und Ideen an die Hand zu geben, wie können Bildungsprozesse gestaltet sein. Also was mache ich eigentlich, wenn ein Kind in die Kita kommt und sagt, ich habe gestern einen Marienkäfer gefunden. Wie kann ich das eigentlich aufgreifen, dass ich möglichst die Kinder dafür motiviere, sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen? Also dazu haben wir halt eine Handreichung geschrieben. Aber wir hatten halt auch Projekte, wo es um mathematische und naturwissenschaftliche Bildung ging, also wo den Pädagoginnen halt Fortbildungen angeboten wurden, wie Situationen zu gestalten sind, wo Mathematik drin ist. Also wie kann ich zum Beispiel das Hochgehen einer Treppe so gestalten, dass auch die Kinder relativ gut sich da mit mathematischer Bildung auseinandersetzen können. Dazu hatten wir Projekte und da haben wir dann halt geschaut, wie müssen auch diese Fortbildungen gestaltet sein, dass die Pädagogin da möglichst viel mitnehmen. Dann hatten wir auch ein Projekt zu kultureller Bildung, frühe Bildung ist ja auch überall anders. Und im Sinne von Globalisierung kommen ja auch immer mehr Kinder, Familien, Eltern zu uns in die Einrichtungen, auf die wir halt reagieren müssen, damit wir den Kindern auch große Teilhabechancen ermöglichen können. Und wenn so eine Familie aus einem Land kommt, wo es zum Beispiel keine institutionelle Betreuung gibt für Kinder, dann müssen wir halt schauen, wie holen wir diese Eltern ab? Dazu haben wir ein Projekt gemacht. Also wie muss eigentlich dann Elternarbeit zum einen gestaltet sein, dass die Eltern sich nicht irgendwie verloren fühlen, sondern wirklich auch abgeholt vom deutschen Bildungssystem. Aber auch, wie müssen dann Bildungsprozesse gestaltet sein? Also wenn sie zum Beispiel eher, ich sag mal, autoritär in der Familie erziehen und den Kindern sagen, was sie zu tun haben und das Kind dann in eine Einrichtung kommt, wo eher ko-konstruktiv interagiert wird, dann ist es natürlich total schwierig für das Kind, sich da in diese Gruppe zu integrieren. Und da halt zu schauen, wie finden wir einen guten Weg, dass die frühe Bildung da für alle greift, ja, und für alle anschlussfähig ist, sowohl für Eltern als auch für Kinder.
Das heißt, Sie sind dann bei den Projekten auch viel vor Ort, dann in Kitas und im Hort? Oder ist es eher durch Fortbildungen mit den Erziehenden?
Also wir haben ganz unterschiedliche Formate. Vor der Pandemie waren wir natürlich viel in Einrichtungen. Alles, was so wirklich Forschung ist, die passiert natürlich in den Einrichtungen. Also da ist es uns ja auch wichtig, Praxisforschung zu machen und da anzuknüpfen, was die Leute in der Praxis wollen. Aber wir haben auch unterschiedliche Arbeitskreise, zum Beispiel den Arbeitskreis Hort oder den Arbeitskreis ländliche Kitas. Und da nehmen wir natürlich auch relativ viel mit von den Pädagoginnen, die dann zu uns kommen, die in den Arbeitskreisen diskutieren, was sind gerade die Herausforderungen, wie kann ich damit umgehen. Und ansonsten haben wir aber auch ganz klassische Fortbildungsveranstaltungen bei uns am KfB, wo dann halt wirklich 150, 200 Teilnehmer zu uns an die Hochschule kommen, um zu einem bestimmten Thema sich fortbilden zu lassen. Also das gibt's auch, ja. Es hängt halt immer vom Format ab. Aber wenn wir wirklich Forschungsprojekte haben, dann sind wir direkt bei den Pädagogen und bei den Kindern in den Einrichtungen und teilweise auch bei den Eltern, ja.
Und als Geschäftsführung, was ist da so Ihre Aufgabe oder Ihre Aufgaben?
Ja, neben der Mitarbeit in den unterschiedlichen Projekten, würde ich so sagen, ist es meine Hauptaufgabe zu schauen, dass wir unseren Schwerpunkten gerecht werden. Also grob gesagt haben wir die drei Schwerpunkte Qualitätsentwicklung und Sicherung, Sicherung der Teilhabechancen und Fachkräftesicherung. Und da halt wirklich zu schauen, was müssen wir dafür tun, dass wir dem gerecht werden? Also zum einen auch zu gucken, was ist in der Praxis los? Neben den Möglichkeiten, an die Praxis anzuknüpfen, die ich schon genannt habe, haben wir auch die beiden Studiengänge, aber auch den Beirat. Also wo ich wirklich an unterschiedlichen Akteursgruppen aus der frühen Bildung mit denen ins Gespräch komme und zu sagen, wo sind die Herausforderungen? Was braucht es eurerseits? Wo sollen wir anknüpfen? Was sollen wir tun? Und auf der anderen Seite dann auch zu gucken, personelle und finanzielle Ressourcen sind natürlich auch immer begrenzt. Was können wir leisten oder inwiefern müssen wir das so umgestalten, dass wir es eben leisten können, dass wir auf die Anliegen der Praxis eingehen können?
Sie haben ja schon ein bisschen so das Bildungssystem auch angesprochen. Was würden Sie sagen, warum ist denn das Kompetenzzentrum frühe Bildung überhaupt nötig? Also vielleicht, was hat das bisherige Bildungssystem davor irgendwie nicht ausreichend erfüllt?
Also es geht natürlich schon darum, uns damit zu denken, aber es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, irgendwie Lücken zu schließen oder zu sagen, was war falsch, sondern eher zu gucken, was braucht es eigentlich, damit die Politik noch Entscheidungen treffen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an das Gute-Kita-Gesetz denken, das ist ein Gesetz, das hat der Bund 2019 verabschiedet und da hieß es halt, es werden halt Millionen ausgeschüttet an die Länder, um die frühe Bildung zu verbessern. Da haben Sie natürlich unendlich viele Anknüpfungsstellen, was wir nicht alles brauchen in der frühen Bildung. Also die Liste wäre unendlich. Und wir verstehen uns halt darin auch zu sagen, und wir liefern euch jetzt Wissen als Grundlage dafür, was verändert werden müsste. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel Sachsen-Anhalt hat mit dem Gute-Kita-Gesetz den unheimlich wichtigen Sektor der Fachberatung für Kitas aufgegriffen. Und hat gesagt, wir besetzen bei jedem öffentlichen Träger zwei neue Fachberatungen. Und unsere Aufgabe wäre es dann zu gucken, okay, wie müsste das eigentlich gestaltet sein, dass das, was die machen, auch genau in der Praxis ankommt? Was sind gute Rahmenbedingungen für Fachberatung? Wie können wir diese weiterbilden? Wie können wir diese unterstützen? Also oder auch in die Richtung. Oder auch zu gucken, Erziehermangel, großes Thema überall. Was braucht eigentlich Sachsen-Anhalt, um Pädagoginnen zu halten? Also wie müssen eigentlich die Rahmenbedingungen sein, dass eine Erzieherin, die ihre Ausbildung oder ihr Studium halt in Sachsen-Anhalt gemacht hat, dass die auch sagt, oh yo, Sachsen-Anhalt ist ein tolles Land, hier will ich bleiben. Also wirklich diese Grundlagen für die Politik zu legen, für politische Entscheidungen.
Vielleicht kommen wir auch davon gleich mal so zu den Erfolgen, die das KfB bisher so erreichen konnte in den letzten 10 Jahren.
Puh, wo soll ich da anfangen? Also jetzt mal persönlich, ich finde, unser größter Erfolg ist, dass wir es in den 10 Jahren geschafft haben, uns als Institut wirklich zu etablieren. Also dass wir in Sachsen-Anhalt einen Standpunkt haben, wo das Jugendamt im Borgenlandkreis zum Beispiel sagt, hier, wir haben was, wir wenden uns ans KfB. Oder das vom nördlichen Sachsen-Anhalt jetzt sitzen wir gerade in Stendal, aber in Stendal von der Fachberatung gesagt wird, mich beschäftigt gerade wirklich das und das Thema. Ich wende mich mal ans KfB, um zu fragen, wie ich da Unterstützung bekommen kann. Und das ist in meinen Augen halt einer unserer großen Erfolge, dass wir sagen können, wir sind genau in der Praxis auch angekommen. Die nehmen uns an und die schätzen unsere Erkenntnisse. Ja, und darüber hinaus haben wir halt, wie gesagt, knapp auch 30 Veranstaltungen bei uns gehabt, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Fachberaterin. Wir haben Netzwerke initiiert und begleiten diese, um eben da auch die Fachkräfte zu unterstützen. Also es ist auch ganz wichtig für Erzieherinnen, sich einfach nur auszutauschen. Manchmal brauchen die gar keinen Input, dass irgendwie da jemand sagt so und so, sondern die leisten halt alle großartige Arbeit und können so voneinander profitieren, dass halt einfach so ein Netzwerk teilweise so viel leisten kann, was wir vielleicht gar nicht sonst so auf dem Schirm hatten. Und für die Kinder, die ja im Mittelpunkt all dem stehen, hoffe ich einfach, dass die Pädagogen in den Einrichtungen sich durch uns vielleicht noch ein Stück weiter qualifizieren können und die Bildungs- und Entwicklungsprozesse noch ein Stück weit besser begleiten können, aufgreifen können.
Wir kommen an dem Thema Corona, glaube ich, nicht so ganz vorbei, weil es uns nun mal seit 2 Jahren beschäftigt. Was waren denn so Herausforderungen, die durch die Pandemie auf Sie als Kompetenzzentrum zukamen?
Also natürlich war es für uns auch schwierig, aber es hat für uns auch Möglichkeiten geboten, an die wir jetzt vorher nie gedacht hätten. Also wenn wir jetzt mal an zum Beispiel digitale Erhebungen denken. Wir haben in letzter Zeit so viele Interviews per Zoom oder zumindest per Videokonferenz geführt, was natürlich den Zugang teilweise einfacher macht. Also wenn Sie mal überlegen, wir führen ja auch so Gruppendiskussionen durch und wir haben gern eine möglichst breite Beteiligung, sei es jetzt sachsen-anhaltweit oder deutschlandweit. Wenn Sie 8 Teilnehmerinnen haben und wenn Sie die alle zu sich ans KfB einladen müssen, dann sagen Ihnen erstmal 5, logischerweise, also für 2 Stunden bis nach Stendal fahren, können wir da nicht irgendwie, also da bietet sozusagen, hat die Pandemie halt neue Möglichkeiten aufgezeigt und zum anderen ja auch ein neues Forschungsfeld. Also wir hatten eine Studie in der Zeit, auch gefördert von unserem Ministerium für Soziales, Integration, Gleichstellung und Gesundheit, zur Wie sehen eigentlich Kinder Corona? Also wie nehmen die Corona eigentlich in der Kita wahr? Das war, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial, was in dieser Studie lag, um einfach die Sicht von Kindern nochmal auf Kita wahrzunehmen. Und das ist halt einfach das, was uns in Deutschland auch ein Stück weit, wie ich finde, fehlt. Also zum Teil haben sie das schon, dass Kinder wirklich aus ihrer Perspektive gefragt werden. Aber es muss halt ausgebaut werden und wir haben halt die Corona-Situation genutzt und haben gesagt, okay, wie gucken eigentlich Kinder auf Corona? Aber natürlich hatten wir auch Probleme dadurch. Wir können in keine Einrichtung mehr gehen. Wir beobachten auch oft. Wir gehen in Einrichtungen und sagen, wir sind da mal einen halben Tag anwesend und beobachten mal das Handeln. Das war alles nicht möglich zu Corona-Zeiten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass Erzieherinnen arbeiten ja so schon immer eigentlich am Limit. Also sie geben immer alles, aber der personelle Schlüssel ist halt sozusagen ausbaufähig. Und dann kam auch noch Corona und sie mussten irgendwie auch noch das irgendwie gemanagt kriegen. Und sie mussten von heute auf morgen wieder den Beschluss noch umsetzen. Sie mussten wieder noch eine Gruppe teilen. Sie mussten irgendwie gucken, dass die Eltern nicht in die Einrichtung kommen. Und dann sollten auch noch wir kommen und fragen, wir haben da auch noch ein Projekt. Hättet ihr vielleicht noch mal 2 Stunden Zeit, um euch hinzusetzen und mit uns ein Interview zu führen. Das war natürlich auch eine Herausforderung, wo wir gesagt haben, das können wir nicht machen. Also wir können jetzt nicht die Pädagoginnen, die so schon so belastet sind, auch noch mit Interviews, Fokusgruppen, Beobachtungen, wie auch immer, zusätzlich belasten, sodass wir da halt auch schon gucken mussten, wie können wir trotzdem praxisnah, qualitativ hochwertige Forschung leisten, obwohl eigentlich die Bedingungen so da sind, dass die Pädagogen gerade für alles Zeit haben, aber nicht, um noch eine zusätzliche Forschung zu machen.
Was kam denn in der Corona-Studie in den Kitas so raus an Ergebnissen?
Grob kann man sagen, dass Kinder unheimlich ihre Freunde vermisst haben. Also das war das zentrale Thema und das ist jetzt auch nicht nur, es gibt 2, 3 weitere Studien, die zu Corona und Kindern gemacht wurden. Dieses Fehlen der Freundschaften oder dieses Fehlen der sozialen Kontakte unter Kindern, das war das, was die Kinder bewegt hat, dass sie einfach ihre Freunde vermisst haben. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen, dass sich Kinder ganz grob gesprochen super schnell mit dieser Situation arrangiert haben. Das ist gar nicht so schlimm, dass das jetzt abgrenzbare Bereiche gab oder dass sie sich unendlich oft die Hände waschen mussten, was vielleicht auch gar nicht so ist, was wir Erwachsenen sozusagen antizipieren und sagen, jetzt müssen die das und das und das machen. Das hat Kinder halt gar nicht so bewegt. Es waren wirklich größtenteils die Freundschaften, die darunter gelitten haben zu Corona-Zeiten, ja.
Dann wäre generell noch mal eine Frage, ob es vielleicht ein Projekt gibt, an das Sie super gerne zurückdenken.
Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig sagen, welches so das Projekt war. Ich kann nur sagen, dass Projekte, die mir immer besonders großen Spaß machen, sind halt jene, wo wir halt auch direkt die Kinder befragen. Also wo wir wirklich Einblicke in die Lebenswelt der Kinder aus der Kinderperspektive bekommen. Das ist halt einfach großartig, wenn sie mit den Kindern durch die Einrichtung gehen und die ihnen dazu was erzählen. Das sind halt einfach Eindrücke, die können sie nicht über eine Pädagogin einfangen und schon gar nicht über eine Forscherin, über einen Forscher. Das können ihnen einfach nur Kinder vermitteln. Ansonsten mag ich einfach sehr diese Vielfältigkeit an unserer Arbeit und die Personengruppen, mit denen wir das zu tun haben. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, dass halt Erzieherinnen, wie schon so oft gesagt, die arbeiten am Limit. Aber es ist eine Berufsgruppe, die immer hochmotiviert ist, die immer nochmal total dankbar sind für neues Wissen, die auch irgendwie immer versuchen, alles möglich zu machen. Das ist, glaube ich, das, was ich so aus allen Projekten mitnehme und warum die Arbeit so also unendlich viel Spaß macht und auch so in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten, glaube ich, so würde ich mich jetzt auch gar nicht festlegen wollen, welches Projekt besonders viel Spaß gemacht hat, weil es waren irgendwie alle toll. Und es ist immer ganz unterschiedlich und von daher auch total schwer zu vergleichen.
Dann kommen wir auch schon tatsächlich zur letzten Frage. Welche Projekte stehen denn jetzt in der Zukunft noch so an?
Wir stehen gerade vor der Herausforderung, dass unsere Finanzierung ausgelaufen ist und dass wir uns jetzt ab Januar neu aufstellen mussten. Also wir haben jetzt ab Januar schon eine Mitarbeiterin weniger, arbeiten quasi nur noch zu dritt und müssen da erstmal schauen. Wir führen auf jeden Fall noch unser Projekt zu Fachberatungen in Sachsen-Anhalt weiter und auch das Projekt von Frau Reimer Gordinskaya zu Vorurteilen von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Genau, und ansonsten haben wir noch 2, 3 Drittmittelprojekte in Beantragung. Da würde ich jetzt noch nichts zu sagen wollen, weil wir auch erstmal schauen wollen, wie das ausgeht. Wir planen derzeit auf jeden Fall noch 2 Fachtagungen, eine auch mit den Sprachkitas in Sachsen-Anhalt zusammen. Also da wird es voraussichtlich um Demokratie gehen in Kitas. Eine für Fachberatungen. Ja, und dann müssen wir mal schauen, was sind wirklich jetzt so die Herausforderungen, auf die wir reagieren. Wo wollen wir jetzt sozusagen noch ein Projekt starten? Vielleicht auch in Richtung Horte, also die Horte in Sachsen-Anhalt. Dass wir die nochmal stärker in den Blick nehmen, die fallen irgendwie immer ein Stück weit runter. Also sie haben die Kita und sie haben die Schule, aber der Hort hat nicht die adäquate Berücksichtigung, die ihr eigentlich immer finden sollte. Und vielleicht gehen wir auch das nochmal an. Aber genau, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir uns in den neuen Strukturen gut organisieren, wie wir das, was wir haben, qualitativ hochwertig weiterführen können, sprich die Netzwerke, die ich angeführt habe, die Fachtagungen und die Projekte, die wir jetzt am Laufen haben, dass wir die gut zu Ende bringen. Und dann würden wir mal schauen, ja.
Das klingt doch nach einem guten Zukunftsplan. Dann vielen Dank für die neuen Einblicke. Dr. Anja Schwentesius hatten wir hier heute zu Gast. Vielen Dank.
Gerne.
Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes TransInno LSA. gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.